It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Ich würde diese Runde gerne mit den folgenden ikonischen Worten beginnen. Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby, ich spucke auf dich. Denn es gibt für mich keine andere Spielereihe, die vollgepackt ist mit so vielen unvergesslichen Momenten, die sich von Spieler zu Spieler so drastisch unterscheiden. Während sich mir der Satz
"Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby, ich spucke auf dich!"
für immer ins Gehirn gefräst hat, ist es für andere vielleicht doch eher der heiße Flirt mit Synth Detective Nick Valentine oder natürlich die legendären Worte
"Krieg. Krieg bleibt immer gleich."
Vielleicht ist es aber auch einer von 637 anderen ikonischen Momenten, denn eine Fallout-Erfahrung, die gibt es einfach nicht. Jede ist irgendwie was ganz Besonderes. Und obwohl wir uns schon in verschiedensten Zeitaltern mit den verschiedensten Figuren in 2D und 3D durch verschiedenste US-Staaten gekämpft haben, so haben wir Amerika bisher doch nie wirklich verlassen. Immerhin ist die US-Satire ja auch ein wichtiger Teil von Fallouts DNA. Oder vielleicht doch nicht? Fallout London fechtet das jedenfalls an. Die wohl am heißesten erwartete Total Conversion Mod seit langem ist nämlich kurzerhand am 25. Juli erschienen. Unsere Tester haben sich die Nächte um die Ohren geschlagen und wir liefern euch die Einblicke. Ich heiße zum einen mal den Mann willkommen, der aus kleinen Fallout-Molekülen zusammengesetzt wurde, um perfekt einen Spieleredakteur zu imitieren. In Wahrheit ist er aber auch wirklich einfach nur geballtes Fallout-Wissen in einer fleischlichen Hülle. Hallo an unseren Fallout-London-Tester Tillmann.
Hallo.
Außerdem ein herzliches Willkommen an die Frau, für die eine perfekte Spielwelt erstmal brutal zerstört werden muss, denn alles unter einer brutalen Postapokalypse wie in Fallout, The Last of Us oder Stalker ist es doch gar nicht wirklich wert, aus dem Bett aufzustehen. Hallo an unsere Fallout London Guidemasterin Natalie.
Hallo, und so sieht's aus.
So, wir fassen jetzt mal kurz zusammen, worum geht's hier eigentlich und was ist passiert und wie ist es? Was ist denn Fallout London nun genau? Ich habe es schon erwähnt, eine Total Conversion Mod für Fallout 4. Ihr seid die Experten. Elaboriert.
Fallout London ist eigentlich das, was der Titel auch schon sagt. Es ist ein Fallout, wie ein Fallout so sein sollte, nur dass es in London spielt, also zum ersten Mal in Europa. Etwas, was Bethesda niemals machen wird, aber worauf Modder anscheinend Lust haben und das kurzerhand umgesetzt haben.
Genau, also die Mod, die war jetzt auch, ich glaube, 5 Jahre lang in Entwicklung von einem Hobby-Team, das muss man ja auch dazu sagen. Das ist absolut ein Hobby-Team, das das einfach aus Leidenschaft gemacht hat. Und wie Tillmann gerade schon gesagt hat, Todd Howard hat ja mal berüchtigterweise gesagt, ja, ein Fallout ohne USA, das können wir uns nicht vorstellen, das wird niemals passieren. Ja, jetzt ist es doch da. Und ja, da haben viele Leute, glaube ich, sehr, sehr lange drauf gewartet. Der ursprüngliche Release hätte ja eigentlich schon, glaube ich, letztes Jahr sein sollen und es wurde dann immer weiter verschoben und dann haben sich wirklich alle sehr drauf gefreut und dann haut Fallout 4 natürlich dieses Next-Gen-Update raus, das einfach die komplette Mod zerschießt. Und jetzt ist der Release eben am 25. Juli passiert, immer noch in einem leider sehr schwierigen technischen Zustand, da werden wir gleich nochmal ein bisschen mehr drüber reden. Aber ja, jetzt ist es da und jetzt können wir es zumindest zu 80% spielen, ohne dass es abstürzt.
Ja, das sind noch ein paar spannende Faktoren, über die wir auf jeden Fall noch sprechen werden. Vor allem der Release-Zeitpunkt jetzt nach dem großen Hype der Amazon-Serie. Und wie ihr schon beide sagt, dass Bethesda da eigentlich in vielerlei Hinsicht irgendwie eine Chance möglicherweise vertan hat. Das schauen wir uns noch an. Wie viel habt ihr denn zum jetzigen Zeitpunkt schon gesehen, zum Zeitpunkt unseres ersten Fazits heute?
Ich habe bisher um die 20 Stunden gespielt. Und Ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich habe, glaube ich, nur einen Bruchteil des Spiels gesehen bisher. Ich habe einen kleinen Teil der Hauptquest gemacht, ein paar Nebenquests und insgesamt soll das Spiel laut den Entwicklern um die 200 Quests enthalten. Und von denen habe ich ungefähr ein Dutzend vielleicht jetzt erledigt. Und vielleicht ein Viertel der Open World erkundet, die schon sehr groß sein muss, denn die Entwickler sagen auch, sie soll so groß sein wie Fallout 4 und die Erweiterung Far Harbor zusammen. Also da gibt's auf jeden Fall noch viel zu sehen.
Ja, bei mir ist es noch deutlich weniger, weil ich ja nicht Haupttesterin bin oder so, sondern ich unterstütze immer dann noch so ein bisschen. Ich glaube, ich müsste jetzt so zwischen 7 und 8 Stunden drauf haben, wobei ich dazu sagen muss, ich habe tatsächlich ein bisschen gravierendere technische Probleme aktuell noch. Also bei mir ist es oft so, dass sich da der ganze PC aufhängt und das macht es natürlich ein bisschen ärgerlich, das am Stück zu spielen. Aber trotzdem glaube ich, dass ich einen guten Einblick schon in das Wesen, sage ich mal, dieses Spiels erhaschen konnte. Und ich glaube, das genügt, um so ein erstes Fazit zu ziehen und darüber zu sprechen.
Ich wollte schon sagen, bei dir muss man noch die Zeit obendrauf rechnen, die du am Anfang in der U-Bahn verbracht hast. Ja. Das hast du bestimmt um die 20 Mal versucht. Für alle, die es nicht wissen, es war wohl einer der populärsten Bugs am Anfang, dass man direkt schon beim Intro eigentlich oder beim Rausschmeißen des Intros einen Absturz hat. Und ja, so fängt es an, so geht es weiter im schlimmsten Fall, außer man hat sehr viel Glück.
Und die Lösung war, knie dich hin und schau auf den Boden der U-Bahn. Ja. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Das ist halt
selbstverständlich. So, Tilman, du hast es schon erwähnt, um die 200 Quests und eine Map, die auf jeden Fall mindestens so groß ist, wie man es vom letzten Fallout kennt. Was kann man sich denn vom Umfang her, da das ja eigentlich nur ein Hobbyprojekt in großen Anführungszeichen ist, so vorstellen, abgesehen von Mapgröße und Quests? Also ist das alles voll vertont? Erreicht das irgendwie eine vergleichbare Qualität zu den Fallouts, die wir kennen?
Also ich bin der Meinung, dass sich das Spiel durchaus mit einem normalen Fallout-Release messen kann. Es sind alle wichtigen Charaktere vertont. Es gibt einige unbenannte Charaktere, die jetzt nicht groß was sagen oder auch gar nichts sagen, was nicht großartig stört. Aber sonst bietet das Spiel eigentlich vom Umfang her so ziemlich alles, was man auch von einem normalen Fallout gewohnt ist.
Und dann mal euer Fazit jetzt nach 7 bis 8 Stunden plus U-Bahn-Fahrt und so um die 20 Stunden am Wochenende. Wie würdet ihr es im Moment bewerten? Erstmal, was sind denn die Sachen, die euch besonders gut gefallen? Was funktioniert denn besonders gut?
Also ich finde, sie haben es fantastisch hinbekommen, einen Spagat zu machen zwischen Dingen, an die ich gar nicht gedacht habe, bin ich ganz ehrlich. Also als ich gehört habe, Fallout in London, dann habe ich mir genau das vorgestellt, halt ein Fallout 4 einfach mit London-Skin. Ich habe mir keine Gedanken darum gemacht, dass da irgendwie jetzt Schusswaffen irgendwie eine Rarität sind und dass das irgendwie komplett das Spielgefühl verändern wird oder so. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass natürlich die Konzerne und auch die ganzen Geschehnisse, die wir in den USA schon erlebt haben in den Fallout-Spielen, dass sie gar keine Auswirkung auf London haben und dass da ganz eigene Dinge passieren, ganz eigene historische Ereignisse, ganz eigene Gruppierungen, die jetzt plötzlich auftauchen, dass die da vielleicht sogar an einem anderen Zeitpunkt in der Vergangenheit stecken geblieben sind. In Fallout USA ist es ja meistens so die 1950er, die da aufgezeigt werden. Ich finde, Fallout London ist noch historischer irgendwie. Also teilweise sieht man da ja diese Tommy-Soldaten, die aus dem Zweiten Weltkrieg, oder man sieht halt Ritter der Tafelrunde oder. Also es sind ganz viele Aspekte, an die ich einfach nicht gedacht habe und von denen ich sehr überrascht war im positiven Sinn. Aber gleichzeitig schaffen sie es schon, diese, zum Beispiel den Fallout-Humor mit reinzubringen oder dir einfach das Gefühl zu geben, ja, du bist hier in einer ausgefleischten Postapokalypse, wo du einfach auch sehr viele natürlich Parallelen ziehen kannst. Es wirkt aber, wie gesagt, nicht wie das, was ich eigentlich darunter erwartet habe. Also es ist nicht einfach nur London draufgeklatscht irgendwo, sondern wurde sich wirklich sehr, sehr viel Gedanken gemacht.
Also ich muss Nathalie zustimmen. Für mich ist auch bisher der größte Star von dem Ganzen, wie ähnlich auch in Fallout 4, einfach die Welt, die sie erschaffen haben. Weil sie haben sich eben diese ganze Mühe gegeben, ein europäisches Fallout aufzubauen mit allen Hintergrundgeschichten. Und aber eben auch all den Änderungen, die dann konsequent durchgezogen werden. Zum Beispiel, dass es eben keine Kronkorken, Coca-Cola-Kronkorken mehr gibt, sondern U-Bahn-Tickets als Währung. Und es stehen überall die spezifisch britischen Sachen rum und die Lebensmittel, die man findet, sind dann irgendwelche Bohnen oder eben ganz viel Tee. Es gibt eine eigene Teecraft-Station. Oh. Es ist einfach von diesem britischen Gefühl durchzogen und das ist großartig und da haben sie wirklich sehr viel Mühe reingesetzt und auch das auch die Open World selbst und das Level Design stecken einfach unheimlich viele Details drin, wo sehr viel Arbeit reingesteckt wurde.
Oh ja, das klingt herrlich. Da gehen wir auch gleich nochmal tiefer rein, sowohl was die Quests als auch das Worldbuilding angeht und natürlich das Thema London, was ja so das wichtigste Verkaufsargument einfach von der Mod ist. Vor allem so eine schwammige Vorstellung auch selber davon hatte und die Community hatte das auch, einfach zu sagen, ja klar, ich mag Fallout, ja klar, London klingt irgendwie cool, klar, Fallout in London, aber jeder hat sich das anders vorgestellt und deswegen ist es sehr, sehr spannend, jetzt drüber zu reden, was es wirklich konkret geworden ist. Was sind denn die Sachen, die aktuell noch nicht so gut für euch funktionieren oder die fehlen und besteht die Chance, dass das noch besser wird? Wird da noch drin entwickelt?
Ja, ich glaube, wir müssen den Elefanten im Raum nicht lange suchen. Das ist einfach die Technik aktuell. Ja. Ich will da auch gar nicht so sehr drauf rumreiten oder den Entwicklern einen Strick draus stricken, wie das irgendwie viele gerade im Internet machen, weil sie haben ja schon quasi die Ansage gebracht, so hey, dieses Update, das Fallout 4 gerade bekommen hat, das hat uns sehr viel zerschossen. Und sie haben ja den Release schon sehr, sehr lange nach hinten geschoben, wo sie auch, das hattest du ja vorhin schon mal kurz angesprochen, vielleicht sogar das perfekte Release-Fenster verpasst haben. Mhm. Weil der Hype ist jetzt, glaube ich, wieder so im Abflauen. Aber es ging halt nicht anders. Also ich will mir gar nicht ausmalen, in welchem Zustand es damals war, wenn es jetzt schon in dem Zustand quasi released ist. Da sind die Entwickler aber hinterher. Also die wissen natürlich alles, die holen sich das ganze Feedback ein und ich denke schon, dass es da in Zukunft auch Patches geben wird, die das hoffentlich dann in den Griff bekommen. Ob es jemals hundertprozentig gut laufen wird, das bezweifle ich, weil das tun auch die normalen Bethesda-Spiele nicht, seien wir ehrlich. Aber ich sag mal, es lohnt sich hier wirklich so ein bisschen auch hartnäckig zu sein und sich durch diese technischen Probleme zu kämpfen, weil dahinter steckt halt wirklich ein tolles Spiel. Und ich verstehe voll, wenn Leute sagen, dann warte ich halt noch ein bisschen. Ich glaube auch, dass es in ein paar Wochen dann noch mal ein bisschen besser aussieht. Aber das ist natürlich aktuell die größte Baustelle. Mhm.
Für dich, Tillmann, was sind für dich die Sachen, die, sag ich mal, abseits von der Technik vielleicht noch nicht so gut funktionieren und besteht die Chance, dass die noch verbessert werden?
Das ist eine gute Frage. Ich muss nämlich sagen, wirklich abseits von diesen technischen Problemen funktioniert das meiste gut. Die Quests machen Spaß. Die Sachen, die sie neu dazu gebaut haben, wie zum Beispiel zusätzliche Skills und man kann sogar Leitern steigen, was ja auch lange Zeit bis Starfield gar nicht möglich war in Bethesda-Spielen. Das funktioniert alles wie soll. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass beim Leitersteigen dann die Kamera so ein bisschen rumwackelt, was natürlich jetzt auch wieder was Technisches ist. Das Spiel ist eigentlich gut so, wie es ist und ich sehe da keinen Bedarf, noch großartig daran weiterzuentwickeln, bis auf den technischen.
Ja, ich glaube, dann bewegen wir uns wirklich auch schon in so kleineren technischen Details, dass einfach manchmal Questmarker irgendwie 5 Meter neben dein eigentliches Ziel zeigen und dann läufst du irgendwie rum und guckst dir den Asphalt an und denkst dir, hä, wo soll ich hier was einsammeln? Und dann ist es im Gebäude nebenan oder dass vielleicht Quests dich irgendwo hinführen und dann einfach du einfach gar nicht weißt, was zu tun ist. Aber das sind halt wirklich dann so Kleinigkeiten und wie Tillmann sagt, die Sachen, die sie sonst eingebaut haben, die auch die Entscheidungen, die sie getroffen haben, die wurden ja sehr bewusst gewählt und ich finde, das geht voll auf. Also zumindest in den ersten Stunden, die ich jetzt erlebt habe.
Und abschließend vielleicht noch kurz zusammengefasst, wir gehen ja noch mal tiefer rein, aber was sind denn Sachen, abgesehen vom Setting, die Fallout London vielleicht mitbringt, die ein bisschen was Eigenes sind und vom klassischen Fallout abweichen, wo man irgendwie überrascht war und gesagt hat, oh cool, dass sie auf sowas noch gekommen sind?
Also für mich war das definitiv dass sich das so häufig anfühlt wie so ein Survival-Horror-Spiel. Also die Tatsache, dass man halt am Anfang nicht sofort Schusswaffen findet, dass man am Anfang nicht sofort auf Kakerlaken mit Laserpistolen schießt oder in einer Power-Rüstung irgendwie rumläuft. Ich finde, das macht einen riesigen Unterschied, weil du einfach zum einen bist du halt mit deinem Klappmesser unterwegs und musst immer in den Nahkampf gehen, was natürlich immer mehr Risiko mit sich bringt. Dadurch steigt auch die Schwierigkeit, finde ich, die Grundschwierigkeit von dem gesamten Spiel deutlich an. Du musst viel mehr mit deinen Ressourcen auch jonglieren und schauen, dass du halt irgendwie zurechtkommst, weil es gibt auch gar nicht so viel Loot, der auf den Straßen drum liegt. Und das ist natürlich ein komplett neues Gefühl, weil ich bin es halt gewohnt, so wie ich Fallout spiele, ist, ich habe immer viel zu volle Taschen. Der erste Perk, den ich mir geholt habe, war auch, ja, ich will mehr tragen können. Das ist total unnötig bei dem Spiel, aber ich bin halt von meinen Gewohnheiten ausgegangen. Ich bin immer überladen und ich habe immer tausende Waffen, durch die ich durchswitche, weil ich einfach auch alles mal ausprobieren will. Und hier spiele ich mehr wie in einem Stalker zum Beispiel, dass ich auch wirklich abwäge, okay, will ich mich da jetzt einmischen? Will ich da jetzt hingehen, um zu gucken? Ich habe eigentlich gar nicht so viel dabei. Nee, ich glaube, ich gehe jetzt wieder zurück in die Basis der Vagabonds oder so. Und das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Und ich hätte nicht gedacht, dass das in einem Fallout so gut funktioniert. Mhm.
Ja, für mich geht das in eine ähnliche Richtung. Und ich finde, es ist einfach, dass das Spiel Grenzen setzt, wo ein normales Fallout immer möglichst offen sein will und sagt, du kannst überall hin, du kannst machen, was du willst. Wirf dir Fallout London dann mal auch einen sehr starken Gegner ins Gesicht, der einfach dein Weiterkommen da erschwert. Oder es sorgt auch zum Beispiel dafür, dass bestimmte Orte nur auf bestimmte Weisen zugänglich sind. Wenn ich zum Beispiel eine Quest mache und sage, ich muss zur Bank von England, dann muss ich dann muss ich da durch einen unterirdischen Tunnel, der mit verstrahltem Wasser gefüllt ist, und plötzlich kommt eine Flutwelle und mich greifen Ghule an, und das für mich macht es die Erkundung spannender, weil sich die Welt dadurch mehr so anfühlt, als wäre es wirklich eine Postapokalypse oder als wäre es eine Stadt, die wirklich gefährlich ist und in der ich eben nicht überall immer hin kann. Obwohl das eigentlich so ein sich von dem Versprechen von Fallout ein bisschen abwendet, funktioniert es für mich super.
Das ist super spannend, weil das ja auch was war, was wir sowohl in Talks, in Videos als auch die Community öfter mal kritisiert hat, dass man nicht unbedingt will, dass man in Fallout alles machen kann. Und das ist ein super heiß diskutierter Punkt, weil das absolut nicht objektiv sein kann. Das ist eine super Geschmackssache. Aber ich verstehe komplett den Reiz davon zu sagen, ich kann nicht immer jeder Fraktion beitreten oder alles machen oder überall hin in einem Fallout. Das verstehe ich sehr gut. Okay, das war erstmal unser kleines Fazit, so der Ground, auf dem wir beginnen, damit wir wissen, worüber wir jetzt überhaupt diskutieren. Und ich würde gern mal chronologisch starten, nämlich mit dem Release. Haha, quasi chronologisch. Wir haben es jetzt schon erwähnt. Es ist natürlich, auch wenn, wie du sagst, Nathalie, sie den Zeitpunkt ein bisschen verpasst haben, schon immer noch ein ziemlich guter Moment, um mit Fallout London rauszugehen, weil der Hype nach der Amazon-Fallout-Serie war gigantisch. Ich sag's nochmal in Zahlen für alle, die es vielleicht verpasst haben. Die Spielerzahlen von alten Fallout-Teilen, also nicht nur Fallout 4, sondern auch Fallout 76, Fallout New Vegas, die ganze Reihe, die haben allesamt Rekordspielerzahlen verzeichnet, weil die Leute nach der durchaus fantastischen Serie einfach richtig Bock hatten. Fallout 4 ist ja jetzt um die 9 Jahre alt und nach dem Release der Serie sind die Verkaufszahlen, ich liebe diese Zahl, um wundervolle 7500% gestiegen. Das ist eine sehr verwirrende Zahl, die natürlich daher kommt, dass vorher die Verkaufszahlen nicht besonders relevant waren zu dem Zeitpunkt. Es ist damit auf Platz 1 der europäischen PC-Verkaufscharts geklettert und sogar Fallout 76, meine Güte, hatte die meisten Spielerinnen und Spieler jemals. Das waren knapp 76.000 gleichzeitig auf Steam, was mehr als doppelt so viel ist wie damals zu Release. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das, obwohl es das alles auch im Game Pass gibt. Ha, jetzt müssen wir erstmal durchatmen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, man schüttelt nicht mal ebenso sich ein neues Fallout oder auch ein Spin-off wie jetzt New Vegas aus dem Ärmel. Und an den Verkaufszahlen könnte man jetzt auch argumentieren, es war ja durchaus ein gutes Geschäft für Bethesda. Sie haben ja nichts falsch gemacht. Sie haben jetzt ihre ganzen älteren Spiele nochmal an den Mann und die Frau gebracht. Aber was haltet ihr von der Entscheidung? Tillmann, du als jahrelanger Fallout-Experte.
Ich würde mir natürlich wünschen, dass Bethesda weniger stur wird und sagt, hey, wir geben nochmal ein Fallout an ein anderes Studio raus. Es gibt genug Studios, es gibt genug Entwickler, die richtig Bock hätten, Fallout zu entwickeln. Gerade hat es ja der Chef von Larian von Baldur's Gate 3 gesagt. Es wäre, glaube ich, gut möglich gewesen. Und ich meine, der Hype wäre so groß gewesen, wenn dann 2 Monate oder 2 Wochen später ein Fallout erscheint. Natürlich.
Ja.
Als Fan hätte ich mir das sehr gewünscht, natürlich.
Ja, ich glaube, Bethesda kann es sich leisten, auch ohne Serie ein Spiel rauszubringen. Ja. Mir tut's für die Entwickler von Fallout London ein bisschen leid, weil ich glaube, wenn sie da das abgepasst hätten, beziehungsweise dann releasen hätten können, wann sie es eigentlich wollten, was ja genau in diesen Zeitraum gefallen wäre, dann hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehmen können. Ich kenne jetzt die Spielerzahlen von London noch nicht, ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt, aber ich glaube, da hätten sie ein bisschen vielleicht noch stärkere Spielezahlen abholen können. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, Fallout London ist dann ja nochmal eine Ausnahme. Also nur weil jemand dann jetzt plötzlich Lust bekommen hat auf Fallout 4, heißt es ja nicht, dass die sich gleich eine Total Conversion Mod runterladen, sich mit diesen ganzen technischen Sachen auseinandersetzen und so weiter und so fort. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so einen ähnlichen Effekt hatte wie Hogwarts Legacy, dass nach der Serie einfach viele auch, die normalerweise nicht spielen, zu Fallout gekommen sind, die sich vielleicht auch gar nicht mit Mods und dem Ganzen auskennen. Also es ist, finde ich, man kann nicht einfach pauschal sagen, okay, die hätten mehr Spielerzahlen gehabt, weil sie all die ganzen Fallout 4 Spieler abgeholt hätten. Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden, wer überhaupt Bock auf diese ganz spezifische Mod hat. Aber ja, jetzt ist es halt so draußen, ein paar Monate, vielleicht ein paar Wochen zu spät, wirklich ein paar wenige Wochen zu spät. Noch schöner wäre es natürlich ohne diese ganzen technischen Sachen gewesen, weil das überschattet natürlich den Release nochmal enorm. Weil das, was ich an Reviews so bisher gelesen habe, war schon sehr geprägt von diesen, hey, das ist unspielbar, das ist eine technische Katastrophe und das ist total überhyped und hat den Hype gar nicht verdient. Und das finde ich halt sehr schade.
Ja, es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil natürlich, wenn sie noch in diese paar Wochen, sag ich mal, diesen Sweet Spot gerutscht wären, wo die Leute aus, na jetzt sage ich was Gemeines, aus purer Verzweiflung 76 gespielt haben, nein, Entschuldigung, es war ein Witz, dass Leute wirklich wahnsinnig viel Bock einfach auf Fallout hatten, dass einfach die Neugier vielleicht noch ein bisschen größer reingekickt hätte, vor allem als die Leute sich sowieso reihenweise Fallout 4 noch als Basisspiel geholt haben. Trotzdem glaube ich, dass sie damit immer noch ja, in einem besseren Zeitfenster sind als Bethesda. Klar, es wird irgendwann noch eine zweite Staffel geben, vielleicht auch eine dritte Staffel und vielleicht fällt irgendwann dann auch mal was zusammen mit dem Release von Fallout 5 oder von einem Spin-off oder von irgendwas anderem, was sie planen. Aber jetzt im Moment füllt Fallout London natürlich trotzdem richtig smart die Lücke einfach und diesen Bedarf nach mehr Fallout und nach Fallout mal woanders. Und sie schaffen es schon trotzdem noch sehr, sehr gut und besser als Bethesda die Lücke zu füllen. Dennoch, Bethesda wiederum profitiert davon sogar schon wieder, weil Fallout London hält die Marke jetzt weiter am Leben, bis irgendwann mal Staffel 2 kommt und man braucht ja nun auch das Basisspiel überhaupt, um das Spiel erstmal spielen zu können. Also irgendwie funktioniert es doch für alle, aber ich bin bei dir auch, Tillmann, als du meintest, von wegen nochmal ein Spin-off von jemand anderem. Wir haben ja gesehen, dass das bei Fallout New Vegas wahnsinnig gut geklappt hat. Ich weiß, Natalie, es ist eins deiner absoluten Lieblingsspiele. Und für viele lustigerweise der beste Teil der Reihe, obwohl es eben nicht von Bethesda selbst klassisch entwickelt wurde. Und Larian wäre wohl mal das Absurdeste überhaupt. Also wenn man da eine Kombi hinkriegen würde, das wäre das Allerabsurdeste.
Vielleicht hätten
das
wir dann endlich mal Romanzen in Fallout spielen und dann steht man nicht einfach nur komisch nebeneinander dran und redet, sondern ach.
Hey, ich bin also nichts gegen meine Romanze mit Nick Valentine. Die ist real. Ich liebe ihn. Das ist reale Romantik. Erzähl mir nichts anderes.
Ja, okay.
Ja, aber der Zeitpunkt ist ist trotzdem ein spannender, sag ich mal, um irgendwie gegenseitig verschiedene Prozesse zu befeuern. Jetzt ist die Frage, was habt ihr denn erwartet? Wir haben schon drüber gesprochen, man konnte sich eigentlich gar nicht so richtig was Konkretes drunter vorstellen. Jeder hat sich natürlich was vorgestellt. Die Fantasie spielt verrückt, wenn man sagt Fallout in London. Aber was habt ihr denn erwartet, als irgendwie der Release näher gerückt ist, und wurden diese Erwartungen, Hoffnungen von euch erfüllt? Tillmann, beginne.
Ich habe mir entsprechend den Versprechungen der Entwickler ein Fallout 4 DLC in der Art erwartet. Sie haben nämlich gesagt, das Ding ist so groß wie ein DLC. Und ich habe mir halt Fallout 4 mit einer neuen Welt erwartet, mit neuen Quests. Es ist im Endeffekt halt viel größer geworden und würde ich sagen, so groß wie ein eigenes Spiel. Und von daher wurden meine Erwartungen mehr als erfüllt, sondern übertroffen. Und auch was die Qualität angeht, hätte ich das oder weniger erwartet, weil alles, was ich bisher gesehen habe, könnte teilweise eben als richtiges, offizielles Spiel, sage ich mal, durchgehen. Oder ist so gut, dass es Spaß macht und nicht irgendwie deplatziert wirkt.
Ja, ich habe ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, was ich mir darunter vorgestellt bzw. nicht vorgestellt habe. Aber bei mir geht's auch in eine ähnliche Richtung. Ich habe mir das in einem sehr, sehr kleineren Maßstab vorgestellt. Ich dachte mir auch, okay, wenn die jetzt ein Fallout London machen, dann nehmen die vielleicht nur die allerbekanntesten irgendwie Gebäude und Touristenspots oder so, klatschen das irgendwie zusammen und dann kannst du das besuchen. Und dann fängt dieses Spiel an und ich bin irgendwo in irgendeinem Viertel, wo man noch nicht mal irgendwas von den Sehenswürdigkeiten sieht. Und dann muss ich mich erstmal durch die ganzen Gassen schleichen. Und das hat mich schon total überrascht, weil ich einfach nicht davon ausgegangen bin, dass da jetzt wirklich so ein riesiges London einfach aufgebaut wird, auch mit sehr vielen kleinen Details, mit sehr vielen kleinen Gassen, und dass du erst nach und nach dich quasi so aus dem Dschungel rauskämpfst und dann vielleicht am Horizont hinter der Themse so das Riesenrad siehst und Big Ben und sowas und dir die Mod dann quasi zeigt, so ja, guck mal, hier ist es ja und du könntest ja rüberschwimmen, wenn nicht dieses Wasser so verdammt bissig wäre in diesem Spiel. Also es ist wirklich... Es hat einen sehr eigenen Charakter, mit dem ich, wie ich vorhin erwähnt habe, einfach nicht gerechnet habe. Und das in so einem Maßstab. Hut ab.
Springen wir doch mal, das ist doch eine wunderschöne Überleitung, direkt in die Open World rein. Was sind denn so eure Erlebnisse bisher gewesen? Könnt ihr mal irgendwie ein paar Beispiele erzählen? Das mit dem man schlägt sich durchs Unterholz und landet dann im giftigen Wasser zum Beispiel, ist ja schon mal ein fantastisches Bild, was ich jetzt im Kopf habe. Was sind bisher so eure Erlebnisse mit der Open World? Also kriegen sie es auch hin, diesen, weil das darf man nicht unterschätzen natürlich, wenn man kein professioneller Game Designer ist, diesen Effekt von Bethesda-Spielen hin mit dem, ich sehe da hinten was Spannendes, oh, jetzt kämpfe ich mich hier durch, oh, es ist ja tatsächlich spannend, oh, jetzt ist hier was völlig Unerwartetes passiert, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und dass man da so durchfloatet, was jetzt zum Beispiel auch was ist, was Starfield für viele dann nicht so geschafft hat.
Ich finde tatsächlich, dass das so ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil... Wie formuliere ich das jetzt am besten, dass das nicht so dumm klingt? So das Sichtfeld, das Sichtfeld, wenn man so will, von dem Spiel ist, glaube ich, ein bisschen enger einfach als jetzt in Boston beispielsweise, wo du einfach sehr viele freie Flächen auch hast und dich dadurch bewegen kannst, wie du möchtest. Hier bist du halt am Anfang, wie ich gesagt habe, in diesem engen Gängen, wo halt Gebäude um dich herum sind, wo du erstmal gar keinen Horizont siehst. Du siehst vielleicht die nächste Kreuzung und dann kannst du dir überlegen, okay, will ich nach rechts oder nach links? Und aber es bekommt es trotzdem sehr gut hin, dich so durchzulenken, weil es ist, ich glaube, linearer, als man zunächst denkt, weil man sieht halt immer auf seiner Map, okay, da muss ich hin, und dann fängt man an, in die Richtung zu gehen, und man stößt immer wieder auf so Sackgassen, die sich aber nicht wirklich wie künstliche Grenzen anfühlen, sondern es ist ja auch hier bei uns so, wenn ich jetzt rausgehe und einfach drauf loslaufe, kann ich ja nicht einfach überall durch, kann auch nicht in jedes Haus rein oder so, sondern irgendwann kommt halt unweigerlich eine Fabrik, die mir den Weg versperrt, und dann muss ich halt einen anderen Weg suchen beispielsweise. Also ich finde, das fühlt sich schon alles sehr organisch an, und immer mal wieder kommt halt dieser eine Augenblick, wo du ein bisschen weiter gucken kannst und dann kriegst du schon so diesen Vorgeschmack. Ein bisschen wie bei Elden Ring, wenn du schon quasi die Endgame-Bezirke ganz am Anfang sehen kannst und weißt, okay, irgendwann kommst du dahin, das ist ziemlich cool. Aber es hat halt sehr viel mehr von diesem im Moment führen. Also du bist an vielen Orten, wo du einfach nicht so weit nach vorne denkst, sondern halt wirklich im Moment schauen musst, okay, hier ist jetzt Wasser, ich kann unmöglich da durch, wo kann ich hier lang? Dann gibt's da irgendwie eine gebaute Brücke oder sowas oder doch noch ein Loch, wo du dich fallen lassen kannst oder. Also ich finde, das funktioniert doch ein bisschen anders als so die herkömmlichen Fallout Open World, also Bethesda Open World.
Ja, dieses den Weg finden spielt definitiv eine größere Rolle. Ist mir auch oft so gegangen, dass ich auch irgendwann mal wo stand und mir dachte, wo geht's denn jetzt weiter? Und dann muss ich irgendwie da durch einen Eisenbahnwaggon durchkriechen und dann aus der einen Tür raus und dann ist da plötzlich ein Loch in der Wand und da komme ich dann durch und kann dann die Quest beenden. Und generell ist das Level-Design oft so ein bisschen klaustrophobischer und engere Gänge und so. Sieht super aus. Das einzige Problem ist dann manchmal, dass man mit der tollen Fallout 4-Steuerung manchmal irgendwo ein bisschen an Ecken hängen bleibt oder so. Das ist aber auch nicht so schlimm. Aber was mir tatsächlich ziemlich genauso wie in dem Fallout 4 geht, ist dieses, ich stolpere über 1000 Sachen, wenn ich irgendwo hin will. Es gibt ja diesen Kompass, der dir immer Symbole anzeigt von Sachen, die in der Nähe sind. Und egal, wo ich bin, egal in welche Richtung ich schaue, da sind immer mindestens 5 Symbole auf diesem Kompass, die mich verleiten wollen, jetzt zu diesem Pub oder zu diesem Hotel oder zu der nächsten U-Bahn-Station zu gehen und die auch noch zu erkunden. Und dann muss ich mich ein bisschen zusammenreißen und sagen, nein, ich mache jetzt die Hauptquest, weil ich muss ja einen Test machen.
Oh, es ist auch so undankbar, ne? Wir sagen das immer und meinen das nicht ernst, weil es ist natürlich trotzdem immer noch fantastisch, sowas testen zu dürfen. Aber man spielt es so anders. So, Nathalie, du hattest das ja auch bei diversen Tests, zum Beispiel Hogwarts Legacy auch zuletzt, wo du ja auch dann drüber geschrieben hast. Es ist echt, man spielt es auf eine ganz andere Art, wenn man versucht, schnell durchzukommen.
Das zum einen und bei Tillmann kommt ja jetzt auch hinzu, dass er das quasi am offenen Herzen testet. Also es ist ja schon draußen. Bei Hogwarts Legacy war ja der Vorteil, dass wir einen Vorabzugang hatten. Das heißt, es ist dann trotzdem, obwohl es stressig ist, noch mal ein bisschen entspannter. Aber Tillmann konnte erst losspielen, als alle anderen halt auch schon losspielen konnten. Und da ist es natürlich schwierig, irgendwie schnell einen Test zu liefern, aber nichtsdestotrotz kam am Freitag schon der Ersteindruck. Mhm. Also Tillmann schläft auch nicht mehr.
Nee, deswegen, ich sehe auch so ein bisschen deine leeren Augen, Tillmann, gerade, weil du
einfach... Ich habe die oben mit Tesa festgeklebt.
Ja, das ist absolut, das respektiere ich. Hatte ich zuletzt auch bei Anno, ich fühle komplett, was du fühlst. Es ist wirklich alles hier gerade am offenen Herzen, also auch dieser Talk hier am offenen Herzen, weil wir schon seit Wochen damit rechnen, dass der Release irgendwann kommt, weil er ja immer wieder angeteased wurde und man dann doch vielleicht mal Kontakt zu der einen oder anderen Person hat. Und wir rechnen seit Wochen damit und waren die ganze Zeit schon super paranoid. Ich war zuletzt im Urlaub und dachte so, oh Gott, was, wenn es kommt, wenn ich im Urlaub bin? Und dann saßen wir irgendwie am Donnerstag, glaube ich, Mittwoch, saßen wir ganz entspannt im Büro und haben plötzlich erfahren, kommt dann übrigens morgen. Und wir waren so, okay.
Dann saßen wir nicht mehr ganz so entspannt.
Nee, da war nicht so entspannt. Es war so Mittwoch kurz vor Feierabend und wir waren so, okay, super, da brauchen wir jetzt einen Plan. Deswegen, alles passiert gerade am offenen Herzen. Wie schon erwähnt, die Guides, die gerade von dir, Nathalie, kommen und von den ganzen freien Autoren. Der Test, das Fazit, dieses Video hier, das andere Video, das Testvideo. Es ist alles, es fühlt sich auch ein bisschen an wie Fallout London einfach. Halt so ein bisschen improvisiert und manchmal mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Aber wir stehen dazu.
Wobei ich gar nicht finde, das ist vielleicht eine gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Ich finde, es wirkt gar nicht so improvisiert. Also ganz im Gegenteil sogar. Es ist sehr, sehr, sehr durchdacht. Und das wirft natürlich diese große Frage auf, kann ein Fallout ohne Amerika, ohne die USA überhaupt funktionieren? Und meine Antwort, ohne jetzt ins Detail gehen zu lassen, weil ich jetzt zuerst Tillmann sprechen lassen möchte, aber meine Antwort ist einfach, ja, das tut es.
Ja, was soll man da auch mehr
Vielen
zu sagen?
Vielen Dank für eure Tillmann. Aufmerksamkeit. Wir können das jetzt auch beenden hier an der Stelle.
Ja, es ist wirklich auch mit so die spannendste Frage, die man sich da stellen kann, weil man sich irgendwie denkt, Klar stelle ich mir das schön vor, das zum Beispiel in einem Ort zu sehen, den ich gut kenne, sagen wir mal Fallout Deutschland. Wäre ja auch super interessant, wenn man dann irgendwie in seiner Heimatstadt rumlaufen kann oder so. Fallout Berlin. Damn, ich wäre dabei. Oder, keine Ahnung, Nordsee Fallout, Norddeutschland Fallout. Komplett super. Ich schweife ab. Tillmann, deine Einschätzung, vielleicht auch, ob sich deine Meinung ein bisschen geändert hat, ob du vorher vielleicht was anderes gedacht hast, weil es ist so stark verknüpft einfach mit den USA und diesem ganzen 50er, 60er Jahre Flair und den Flaggen und dem Patriotismus und der ganzen Satire und so. Wie hat es jetzt, ich weiß, das ist eine sehr lang gestellte Frage, wie hat es jetzt funktioniert, Tillmann?
Wo fange ich jetzt an? Es gibt natürlich Sachen, die man nicht mehr hat. Es laufen nicht überall Bruderschaftssoldaten rum in ihren Powerrüstungen und es stürzen keine Vertibirds ab. Und es gibt auch natürlich nicht dieses spezifisch amerikanische, aber es gibt durchaus Elemente, die auch in Europa eben funktionieren können. Zum Beispiel dieses grundsätzliche Thema, das zum Beispiel auch die Serie hatte, aber auch eben die meisten Spiele, nämlich alle wollen irgendwie die Welt wieder aufbauen und so gestalten, dass sie richtig toll ist. Aber oft sind diese Ideen halt richtig dumm und deshalb streiten sich halt die ganzen Fraktionen. Und es gibt halt auch in Fallout London gibt es 7 große Fraktionen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die alle ihre eigene Vorstellung davon haben, was Großbritannien jetzt sein sollte nach dem Krieg und wie man es reparieren könnte, und das clasht dann miteinander und sorgt für Streitigkeiten. Und das ist für mich ein Grundthema von Fallout, das einfach auch super in London funktioniert zum Beispiel. Das wäre ein Aspekt.
Ja, ich finde, sie kriegen es auch tatsächlich mit den Fraktionen sehr gut hin, quasi den Kapitalismus, der jetzt so ein bisschen wegfällt, wie ich finde. Also der ist ja in der Satire in Fallout 4 sehr stark vertreten und auch in den anderen Bethesda-Teilen. Der fällt in Fallout London weg. Aber dafür bringen sie, finde ich, viel mehr so Sozialkritik mit rein. Beziehungsweise sie haben einfach sehr viele Gesellschaftsschichten, die in diesen Fraktionen repräsentiert sind. Und ich finde, das ist einfach noch viel stärker als in den Fallout-Spielen, die wir halt kennen. Da sind es halt meist einfach irgendwie, ja, durchgeknallte Leute, die sich dann wie römische Soldaten verkleiden oder sowas. Aber hier hast du halt viel mehr dieses Schichtsystem. Also du hast irgendwie Banden, die sich zusammensetzen aus der wirklich der Unterschicht. Und dann hast du Adlige, dann hast du irgendwie Leute, die sich auf Camelots Ritter und so beziehen und berufen. Du hast Fraktionen, die mehr Richtung Militär gehen und so weiter und so fort. Und das, finde ich, haben sie sehr cool gelöst, weil das auch London einfach sehr viel bunter macht. Also es ist sehr interessant, diese Fraktion auch einfach anzugucken, weil sie auch optisch sehr cool aussehen. Also ich finde die Vagabonds zum Beispiel auch sehr cool, weil sie aussehen wie die Peaky Blinders mit ihren Mützen da und den ganzen Hemden und so. Das ist sehr cool gemacht und ich finde, da haben sie absolut die richtige Entscheidung auch getroffen. Aber auch generell, man merkt schon, dass sie versuchen, diese Satire mit reinzubringen. Es hat ja auch sehr viele Easter Eggs. Und ich habe bei Reddit mal so ein bisschen durchgelesen. Also da gibt es anscheinend auch wirklich Easter Eggs, die man nur kennt, wenn man wirklich in England lebt. Da gab es wohl irgendwie mal einen großen Skandal, dass irgendeine Firma eigentlich Beef verkauft hat in Dosen, aber dann war da Pferdefleisch drin. Und jetzt gibt's da halt in Fallout London einfach Fleisch aus der Dose, was halt Pferdefleisch ist. Sehr wahrscheinlich einfach eine Hommage an diesen Vorfall, an diesen Skandal. Und es gibt halt einfach, das finde ich ist einfach der perfekte Beweis, es muss nicht immer so groß sein, dass diese Satire einfach so dir quasi ins Gesicht springt. Es können auch sehr viele kleine Details sein. Und ich finde auch allein, wie die Leute reden, natürlich sehr klischeehaft mit diesen britischen Fluchen und diesen Dialekten und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles sehr bewusst gewählt. Und sie haben da ja auch durchaus professionelle Sprecher eingeladen dafür. Und das finde ich einfach sehr cool. Also es ist anders, es ist definitiv vielleicht auch ein bisschen so toned down, also weniger als das, was wir vielleicht gewohnt sind. Vor allem jetzt, nachdem wir auch die Serie gesehen haben und da war es ja natürlich total plakativ. Aber es ist trotzdem vorhanden und auf eine sehr clevere Art gelöst, wie ich finde. Was natürlich auch noch eine große Frage ist, wenn wir davon reden, okay, funktioniert Fallout ohne USA, funktioniert Fallout in London, ist natürlich da wird die Gegenfrage wichtig, was verstehen wir eigentlich unter Fallout? Weil es gibt ja durchaus Leute, die schon ewig lang dabei sind. Und wenn sie sagen, ich will Spiele wie Fallout, dann meinen sie halt Fallout 1 und 2. Also noch bevor es von Bethesda entwickelt wurde, noch bevor wir diese 3D-Ego-Perspektive Bethesda-Fallouts bekommen haben. Und ich habe schon sehr viele Meinungen jetzt gehört, die gesagt haben, das ist genau das, was Fallout 4 immer hätte sein müssen. Das ist genau das, was ich vermisst habe seit den allerersten Fallout-Spielen, dass einfach sehr viel mehr auch beispielsweise Rollenspielelemente jetzt zurückkommen in Fallout London. Darüber haben wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht geredet. Das wäre vielleicht auch eine gute Frage an Tillmann, weil du das ja jetzt schon ein bisschen länger gespielt hast. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, das ist durchaus was, worauf die Entwickler spürbar Wert gelegt haben, würde ich sagen. Ich glaube, da spielen auch ihre eigenen Wünsche so ein bisschen eine Rolle. Sie haben zum Beispiel mit Mods auch das erweiterte Dialoginterface zurückgebracht. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr nur noch ja, nein, sarkastisch und vielleicht auswählen in Dialogen, sondern ganz normale Dialogoptionen und davon auch zum Teil sehr viele. Es ist also ein Dialog wieder wie in dem Fallout 3 oder halt in früheren Fallouts, was ja auch ein großer Kritikpunkt an Fallout 4 war. Und was es in den Dialogen auch jetzt wieder viel gibt, sind zum Beispiel Skill-Checks, wo es heißt, ich kann das nur mit 9 Charisma jetzt diese Antwort auswählen oder mit 4 Stärke, ähnlich so etwas. Ja, und das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Schritt, den viele Fans wahrscheinlich sehr schön finden.
Ja, das macht mich auch immer noch fertig in Fallout 4. Ich habe zum Beispiel nichts dagegen, dass es die synchronisierte Version in Fallout 4 geworden ist. Viele sagen ja auch, dass sie das stört. Das kann ich auch nachvollziehen. Mich stört das nicht. Aber es macht mich wahnsinnig, wenn ich nicht weiß, was hinter dieser Antwort steht. Ich spiele ja auch gerade wieder Fallout 4 schon seit kurz bevor die Serie kam. Und es macht mich wahnsinnig, wenn da einfach, wie du sagst, als Antwort steht, vielleicht. Und ich denke mir, vielleicht klingt irgendwie nach einer neutralen Antwort. Ich sag mal vielleicht. Und dann sagt meine Figur, vielleicht, du dummer Bastard, ich hasse dich, ich hoffe, du stirbst. Und ich sage, okay, oh wow, ich wollte gar nicht so gemein sein, aber dann ist das jetzt passiert.
Das passiert mir so häufig. Ich hatte das auch in Cyberpunk, gab es eine Quest irgendwie mit der Schildkröte, wo man bei einem Nachbarn da irgendwie dessen Schildkröte gestorben ist. Und dann steht halt immer nur ein Teil von der Antwort drauf. Und dann klickst du da drauf und ich dachte, ich sag was voll Nettes und will ihn trösten. Habe ich den so beleidigt. Und das finde ich echt, nicht in Ordnung. Deshalb, ich finde es sehr cool, wie sie es in Fallout London gemacht haben. Und auch gerade diese Skill-Checks, finde ich, motivieren auch dazu, vielleicht auch mal Skills zu leveln, die ich, oder Stats zu leveln, die ich sonst ignoriert hätte. Aber wenn ich mir dann denke, okay, wenn ich damit dann solche Antworten freischalte, dann finde ich das schon wieder interessant. Also ich finde, da ist sehr viel mehr, generell sehr viel mehr Dynamik, was das angeht. Also ich bin wirklich motiviert, mehr Perks auszuprobieren. Ich hatte immer das Gefühl, gerade bei Fallout 4 war das immer nur so ein Nebending. Also es kam nie so wirklich darauf an. Du bist immer irgendwie gut durchgekommen. Hier ist es aber überlebensnotwendig, wofür du dich entscheidest teilweise. Gerade in den ersten Stunden, wenn du halt noch komplett quasi nackt dastehst, ohne Waffen, ohne Ressourcen oder sonst irgendwas. Deshalb, das finde ich sehr spannend, was sie damit gemacht haben.
Ich finde auch den Punkt spannend, den ihr damit beschlossen habt, nämlich, wie ihr schon sagtet, ne, dass man eigentlich gucken muss, wenn man Fallout sein Setting wegnimmt, also sein USA-Setting, was bleibt dann noch? Und das finde ich total spannend zu gucken, dass da sehr viel übrig bleibt eigentlich, aber dass man das erstmal irgendwie formulieren können muss. Was ist denn Fallout für einen? Und ja, das ist, glaube ich, für viele Leute sehr unterschiedlich. Wie ich es auch im Intro gesagt habe, Sparkasse Weatherby ist für mich immer noch mein liebstes Fallout-Zitat. Ich glaube nicht, dass mir da jeder zustimmen würde, aber es ist eine super individuelle Erfahrung am Ende, welchen Teil man am liebsten mag, wie man am liebsten gespielt hat, was man erlebt hat und was für einen das Allerwichtigste ist, wo man sagt, das darf sich niemals ändern an Fallout. Das ist so individuell und ich finde es eigentlich echt spannend zu sagen, ja, ist vielleicht an der Stelle auch Free Real Estate. Jeder kann sich das einfach mal nehmen und irgendwie sein eigenes Herzensprojekt daraus machen, wie es jetzt Fallout London gemacht hat. Das ist super, super spannend. Und dann macht man damit eigentlich auch ein bisschen die Frage auf, würdet ihr denn euch wünschen, dass sowas auch mal von Bethesda kommt? Also dass Bethesda sowohl vielleicht in Sachen Setting, habt ihr ja schon angedeutet, aber auch in Sachen Spielgefühl sich mal wieder traut, irgendwie Fallout auch anders stattfinden zu lassen, mal irgendwie ein bisschen verrückter zu werden? Oder, oh Gott, das ist jetzt schon wieder die längste Frage der Welt. Ne? Ich wurde neulich outgecallt, ich stelle mal zu lange Fragen. Ist wirklich so. Also würdet ihr euch wünschen, dass sie das machen? Oder sagt ihr, nee, Bethesda soll mal lieber beim klassischen Fallout bleiben und sowas wünsche ich mir eher für Mods und Experimente und Spin-offs?
Ich glaube zum einen, dass Bethesda da nicht mutig genug ist, bis zu einem gewissen Maße, das komplett auf den Kopf zu stellen. Und ich glaube auch, dass das große Problem bei Bethesda häufig ist, dass sie, wenn sie eine Idee haben, was man jetzt in Starfield sehr stark gesehen hat, dass sie nicht so ganz zu Ende denken und nicht so ganz ausbauen und dann halt nicht das treffen, was die Fans sich gewünscht hätten. Deshalb wäre meine Antwort nein, Bethesda soll das bitte nicht machen. Bethesda soll einfach nur ein vernünftiges Fallout 5 zurückbringen mit den Stärken, die wir halt als Fans mochten und sich gerne auch inspirieren lassen von Modding-Communities wie jetzt das Team hinter Fallout London. Aber ich bin sehr gespannt auf die anderen Projekte, die gerade so rumschwirren. Ein großes Bekanntes ist ja zum Beispiel auch Fallout Miami. Also da bin ich auch gespannt, ob die Leute das halt immer direkt so aufgreifen und so interpretieren, dass das halt nicht einfach nur ein Skin ist, quasi dieses Setting, sondern dass dann direkt auch irgendwie ein ganz anderes Spielgefühl dahinter steht. Darauf bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, ich würde das lieber den Modding-Teams überlassen wollen, die halt genau wissen, was die Fans wollen und mögen, weil sie eben auch selber Fans sind von diesen Spielen. Und bei ihnen kommt's halt auch auf weniger an. Und die sind dann eben einfach mutiger und beweisen, dass halt sehr coole Sachen möglich sind, an die Bethesda gar nicht denkt.
Wie siehst du das, Thelma? Du bist ja schon auch seit zig Jahren dabei. Man muss dazu sagen, wir sind alle drei Bethesda-Nerds, aber alle so ein bisschen, oder auch Fallout-Nerds, aber alle so ein bisschen aus einer anderen Ecke. Und was für mich dann doch eher Elder Scrolls ist, ist für dich Fallout. Also du lebst und atmest das seit vielen, vielen Jahren. Würdest du dir trotzdem wünschen, dass sich da mal was verändert? Oder denkst du, nee, lieber als Experiment so in der Mod-Community?
Nathalie hat mir schon ein bisschen meine Antwort weggenommen.
Das ist ja unfassbar,
ja, Nathalie. Das ist sehr dreist.
Ich gehe jetzt.
Also, ich finde, man sieht es wirklich an Starfield. Bethesda kann am besten das machen, was Bethesda macht. Und mir ist es lieber, wenn sie für das nächste Fallout auch einfach das konsequent weiterentwickeln, was sie schon davor gemacht haben. Und vielleicht nur nicht weiter in die Richtung gehen, dass es vielleicht nur noch 3 Dialogmöglichkeiten gibt oder so. Das ja, wäre wirklich nein, schade. Eher da wieder dann wie so ein bisschen Starfield, vielleicht mit nicht vertontem Hauptcharakter und dafür mehr Dialogoptionen. Das wäre mir lieb. Und wieder Skillchecks. Okay. Aber sonst können die gerne einfach ein ganz konventionelles Fallout 5 machen, das coole neue Sachen einbaut und sonst macht, was auch Fallout 4 gemacht hat. Wer will ich eigentlich nicht? Und dann sollen sie bitte noch 3 Spin-offs in Auftrag geben.
Ja. Bei Larian, ja. Mit welchem Setting? Was wären unsere Favoriten?
Och. Oh Gott, auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
Ich habe sie auch spontan erfunden.
Tokio. Mal ganz weit weg.
Oh, Tokio wäre krass.
Ich glaube, da gibt es sehr viel auch einfach interessante Dinge, die man damit anstellen könnte.
Komplett, vor allem, weil das ja sonst immer sehr cyberpunkig geprägt ist in Spielen. Und wenn man da jetzt mal Zukunfts-Tokio ohne Cyberpunk oder mit einer ganz anderen Form von Cyberpunk, nämlich wirklich mal Postapokalypse sehen würde, das wäre stark. Das finde ich einen guten Pick. Ich habe es schon gesagt, Norddeutschland.
Ja, wäre auch sehr cool.
Fallout Kiel oder so. Fallout Schleswig-Holstein, das würde ich mir anschauen. Man merkt, dass ich gerade aus dem Ostseeurlaub komme. Naja.
Ich würde auch ein Fallout Allgäu nehmen, wo ich herkomme.
Ja. Also, man muss sagen, es gibt halt, ich liebe es einfach, wenn Spiele die Chance nutzen, so die Besonderheiten von einem Ort, halt wirklich quasi so ein Liebesbrief an irgendein bestimmtes Setting zu sein. Und ich meine, was ist das, wenn nicht Fallout London, die wirklich gesagt haben, wir auch OP am offenen Herzen, wir reißen Fallout alles raus, was es bisher ausgemacht hat und setzen nur ein paar Sachen wieder ein, aber auch eigene Sachen, nur damit das alles mal in London stattfinden kann. Wenn das nicht Setting-Liebe ist, weiß ich auch nicht. Ich finde das ein Thema, da sollten wir und da werden wir haben es schon erwähnt, dranbleiben auf jeden Fall. Das hier ist ja so ein bisschen unser erstes Fazit, weil wir ungeduldig sind, weil ihr ungeduldig seid und weil wir drüber reden müssen, auch bevor schon alle durch sind. Und wenn dann alle nochmal durch sind mit dem Spiel und man dann auch vielleicht noch ein bisschen sieht, was sich in den nächsten Tagen technisch verändert, wie es besser wird, wie die Community-Stimmen sind und wie es damit weitergeht, dann werden wir da sicher auch nochmal drauf zurückkommen. Und dafür könnt vor allem ihr da draußen ja auch extrem gern mal eure Fragen in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sagt, ich will, dass ihr das beim nächsten Mal auf jeden Fall besprecht, diesen einen Faktor, oder was denkt ihr eigentlich darüber? Dann haut das doch mal in die Kommentare, weil dann werden wir das aufgreifen. So, großes Versprechen. Wie geht's jetzt bei euch weiter? In welcher Quest seid ihr gerade und was macht ihr heute Abend als nächstes, wenn diese Aufnahme rum ist?
Ich habe mir mein Spiel komplett kaputt gemacht, glaube ich, weil ich versucht habe, eine Mod auszutesten, die deutsche Übersetzung reinbringen soll. Und irgendwie hat es mit der GOG-Version nicht funktioniert. Dann habe ich mir nochmal die Steam-Version runtergeladen. Dann hat die Mod aber nicht gecheckt, dass ich die gerne bei der Steam-Version hätte. Dann es war ein Chaos und jetzt habe ich irgendwie gefühlt 10.000 Ordner offen, wo ich Sachen rauslöschen muss. Also ich bin froh, wenn ich überhaupt ins Spiel komme. Aber ich bin gerade noch recht am Anfang. Ich bin gerade noch dabei, so die ersten Teile komplett auszukundschaften und über Wasser zu springen. Das ist meine nächste Beschäftigung.
Über Wasser, ja. Und einfach nicht abzustürzen.
Und nicht abzustürzen. Also das kann ich nicht garantieren, aber ja, ich versuche es.
Bei dir, Tillmann?
Ich bin anscheinend noch ein größerer Horde als Nathalie, weil mein Charakter ist schon dauerhaft überladen, trotz zusätzlicher Perks und Rucksack und Taschenmod in meinen Rüstungen. Es ist hoffnungslos und deshalb habe ich mir jetzt meine erste Siedlung gesucht, die es nämlich in Fallout London auch gibt, nur ohne Minutemen, und werde mir da jetzt erstmal ein dreistöckiges Lager bauen, wo ich mein ganzes Zeug unterbringen kann.
Was? Ohne Minutemen? Das ist ja ganz furchtbar.
Aber woher sollen wir dann wissen, dass eine Siedlung unsere Hilfe braucht?
Ich weiß es nicht. Ah, schön. So, man muss jetzt abschließend auch nochmal sagen, das Ganze ist natürlich kostenlos. Das heißt, wenn wir hier relativ nachlässig sind mit gewissen Faktoren, dann liegt das daran, dass wir einfach etwas bewerten, dass ihr euch theoretisch, sofern ihr Besitzer, Besitzerin von Fallout 4 seid, jederzeit kostenlos runterladen könnt und es einfach mal drauf ankommen lassen könnt, ob es denn funktioniert. Nun ist ja Fallout 4 sogar auch noch im Game Pass, also für viele, die meisten haben auch Fallout 4 noch aus irgendeiner Gratisaktion oder jetzt nach der Serie gekauft oder man hat es halt einfach. Für viele ist es wirklich einfach komplett kostenlos. Das heißt, das bewertet man natürlich so ein bisschen unter anderen Gesichtspunkten, nämlich, ob es eure Zeit wert ist. Und was wäre da abschließend euer Fazit? Ist es die Zeit wert, wenn man da Bock drauf hat? Ja, nein, vielleicht gemeine Antwort.
Nicht sarkastische Antwort. absolut, aber wartet vielleicht noch ein paar. Also wenn ihr jetzt noch nicht angefangen habt, dann wartet vielleicht noch ein paar Patches ab. Aber wenn ihr Fallout-Fans seid und auch mal Lust auf eine etwas, ich sag mal, brutalere Erfahrung habt, dann auf jeden Fall.
Ja.
Tillmann, gemeine Antwort.
Ich kann nicht gemein sein. aber ich würde auch auf jeden Fall sagen, das habe ich auch schon im Test geschrieben, wenn ihr warten könnt, dann wartet. Weil die Entwickler arbeiten auch wirklich schon mit Hochdruck daran. Das sieht man auf dem Discord, dass sie irgendwelche Bugfixes rausbringen und Lösungsvorschläge für die ganzen Probleme anbieten. Und ich habe wirklich stundenlang mich durchgekämpft durch Abstürze und durch nicht ladende Texturen und durch Performance-Probleme. Und ich glaube, es läuft jetzt auch, aber es war einfach Arbeit, zusätzliche Arbeit. Und wenn euch sowas belastet, dann wartet lieber. Aber dahinter steckt ein Spiel, das wirklich sehr wert ist, wenn man Fallout-Fan ist.
Ja. Danke, ihr beiden, für dieses erste schnelle, zusammengezimmerte, zusammengeklebte Fazit. Wir werden auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen. Was ihr jetzt machen werdet, ihr werdet euch jetzt wieder in Fallout London stürzen. Ich werde mich in dieses Video hier stürzen, damit ich das möglichst schnell für euch live bringen kann. Das war jetzt in der Vergangenheit. Es ist eine komplizierte Zeitebene. Deswegen stürzt für uns alle wieder in die Arbeit. Und ihr stürzt euch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, schreibt gern, was wir bei einem zweiten Teil, wenn wir dann durch sind und noch mehr besprechen können, noch alles uns anschauen sollen an Fragestellungen. Wenn ihr unterhalten wart, dann freuen wir uns natürlich auch immer über ein Like oder über ein Abo, sofern das noch nicht da ist. Und schaut, wenn ihr mögt, gerne mal auf gamester.de vorbei. Da findet ihr, wie gesagt, die OP am offenen Herzen, das immer stets aktuelle Fazit von Tillmann, wahrscheinlich jetzt regelmäßig aktualisiert, bis dann auch die finale Wertung bald drunter steht. Und jeden Tag wahrscheinlich neue Guides von Natalie und ihrer Guide-Crew. Also da werdet ihr fündig. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch da draußen. Und wir hören uns hier sehr bald wieder. Außerdem sei die Sparkasse Weatherby verflucht. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.